Es gibt Fälle, da hilft nur noch Gewalt. Auch wenn man sie nicht mag. Zum Beispiel, wenn die Grundlagen bedroht sind. Die grundlegendsten Werte. Wenn eine Entwicklung in Gang kommt, die droht alles zu zerstören, was wertvoll und was richtig ist. Wenn Menschen in so eine Richtung verführt werden und sich das ausbreitet wie eine Epidemie. Nach und nach war er dahin gekommen, das so zu sehen. Der, von dem wir heute hören, der, um den es heute geht. Natürlich ist das Ausüben von Gewalt nicht die erste Wahl. Zuerst versucht man mit den Leuten zu reden, zu argumentieren und sie zu überzeugen. Das hat er probiert und da ist er auch ziemlich gut drin. Das sagen alle, obwohl er noch ziemlich jung ist. Aber diese Leute, die sind echt schwer zu knacken. Selbst wenn sie ihm nichts mehr entgegenzusetzen haben, bleiben sie trotzig und sagen, und ich bleibe trotzdem dabei, und wenn du mir 10-mal das erzählst. Wenn Überzeugen nicht geht, dann setzt man auf Familiensinn. Wenn der Ernährer der Familie plötzlich ausfällt, weil er einsitzt, dann haben die Frau und die Kinder ein Problem. Und inzwischen wissen sie schon, dass das keine leeren Drohungen sind. Und die sind so stur, das ist immer eine extreme Zerreißprobe. Am Anfang hat er das selber kaum ausgehalten. Aber was sein muss, muss sein, auch wenn es unangenehm ist. Wenn es um die wichtigsten Werte geht, wenn es um die Sache Gottes geht, dann darf man sich nicht behindern lassen von falschen Rücksichten. So ungefähr lernen wir ihn kennen. Ein junger Mann in den 20ern, intelligent, gut erzogen, eine Top-Ausbildung und konsequent bis zum Letzten. Die erste Szene, in der er sich eingeprägt hat, da geht es um Stephanus. Der gehört zu diesen Menschen des Weges, wie sie sich nennen. Und er ist einer der gefährlichsten von ihnen. Der ist klug, der ist gebildet, der kann überzeugen, fast wie er selbst. Aber er hat sich aus der Reserve locken lassen, er hat gegen den Tempel geredet, er hat gegen das Gesetz geredet und das ist ihm nicht gut gekommen. Ich lese Apostelgeschichte 7, Vers 58. Sie stießen ihn, Stephanus, aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab, zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Sie steinigten den Stephanus, er aber rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Saulus aber war einverstanden mit seiner Tötung. Endlich richtiger Widerstand, endlich eine Gegenbewegung. Hier ist er schon aktiv, aber noch am Rand. Das ändert sich bald. Es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein. Natürlich nur, wenn sie sich nicht von dieser Bewegung lossagten. Eine zunehmende Radikalisierung, das hat gewirkt, das hat sie aufgescheucht. Es wurden immer weniger in Jerusalem. Bis er gemerkt hat, dass das Ganze zumindest teilweise nach hinten losgegangen ist. Vers 4, die nun zerstreut wurden, waren zogen umher und verkündeten das Wort. Und damit hatte er nicht gerechnet, dass die sich so schnell von ihrem Schrecken erholen, dass sie das gleich wieder riskieren würden. Und nach allem, was er gehört hat, haben sie auch Zulauf. Und so verbreitet sich dieses Gift jetzt nur noch schneller. Das muss er stoppen. Diesen Fehler muss er wieder gut machen. Und so hören wir eine Zeit später zum dritten Mal von ihm. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er Menschen des Weges finde, Männer und auch Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringe. Wer einmal auf Gewalt setzt, das setzt oft Entwicklungen in Gang. Nochmal und dann nochmal und immer mehr Gewalt. Nach Syrien, in die Hauptstadt Damaskus, dort leben eine große Anzahl von Juden. Dort gibt es einige Synagogen und dort sind sie sicher auch schon am Agitieren. Da will er hin. Er macht Pläne, der selbst ernannte Inquisitor holt sich Empfehlungsbriefe, um sich dort auszuweisen, sucht sich eine Reisegruppe und zieht los. Durch die Berge Samarias, links das weite Land bis zum Meer. Vor vielen Jahren war er diesen Weg schon einmal gegangen, in die andere Richtung, zusammen mit seinem Vater, der stammt von dort, nach Jerusalem, zum Studium zu Gamaliel, dann die Grenzregion zu Syrien und weiter. Gut 200 Kilometer haben sie schon hinter sich, nicht mehr weit bis Damaskus, fast eine Woche sind sie schon unterwegs. Und plötzlich ist der Himmel los. Das heißt, der Himmel öffnet sich. Ich lese wieder im Original, Vers 3. Als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam. Und plötzlich umblitzte ihn Licht aus dem Himmel und er stürzte zu Boden. Es ist Mittagszeit, aber was er da sieht, ist viel heller als je die Sonne im Zenit. Und plötzlich verlässt ihn seine Kraft, die Beine tragen ihn nicht mehr, er geht zu Boden. Da war nicht nur dieses blitzende, gleißende Licht vom Himmel, viel heller als die Mittagssonne. In diesem Licht hat er wohl auch etwas gesehen, eine Gestalt, ohne aber zu erkennen, wer das ist. Das erfahren wir dann etwas später. Vers 7, die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Die sahen niemanden, das heißt, Saulus sieht wohl schon jemanden. Und dann hört er diese Stimme. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er ruft ihn bei seinem Namen und nochmal bei seinem Namen, irritierend, direkt. Und dann die Frage, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir eigentlich getan? Und Saulus, der bisher immer wusste, der sich sicher war, der die Antworten hatte, der weiß jetzt nicht mehr. Der ist sich völlig unsicher, der hat keine Antwort. Und er fängt wieder an zu fragen. Er sprach aber, wer bist du, Herr? Und er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Und mit einem Schlag liegt Saulus Welt in Trümmern, liegt sein Weltbild in Trümmern. Jesus, auf den sich berufen haben, die Menschen des Weges. Ein Betrüger und Verführer hatte er bis eben noch gedacht. Und jetzt sagt diese Gestalt vom Himmel her, ich bin aus der Welt Gottes her, zu Gott gehöre ich. Und plötzlich ist alles anders, als er eben noch völlig überzeugt war. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Den du verfolgst. Und diese Worte decken etwas auf. Dein Weg der Gewalt, Glaube und Gewalt, das ist ein unheiliges Gespann. Das ist Missbrauch. So brauche ich dich nicht. Das ist nicht mein Weg. Und das ist auch nicht dein Weg. der zieht ihn zur Rechenschaft, seine Vergangenheit. Da gäbe es vielleicht noch mehr zu sagen, aber da ist schon Schluss mit Vergangenheit. Es kommt ein Aber und die Stimme spricht von der Zukunft. Aber steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Geh in die Stadt. Das hatte er ja ohnehin vor, aber jetzt anders. Anders, als er es vorhatte. Nicht als ein Verfolger, nicht als jemand, der andere auf den Weg bringt, den er für den richtigen hält, sondern als jemand, der sich gehorsam sagen lassen wird, was er tun muss. Es ist ein Auftrag, ganz einfach. Scheinbar einfach. Nur ein nächster Schritt. Geh in die Stadt und warte. Und es ist eine Verheißung. Es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und es ist eine Zumutung. Es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Bisher hatte er immer selber gewusst, was er tun soll. Und er hatte anderen gesagt, was sie tun sollen. Und jetzt diese Zumutung. Was wird er tun? Vers 8. Da erhob sich Saulus vom Boden. Doch als er die Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus. Er steht auf und tut, was Jesus ihm gesagt hat. Und er lässt sich führen. Er lässt sich führen an der Hand. Der Mann, der gekommen ist, die Christen von Damaskus abzuführen, der lässt sich wie ein Kind an der Hand zu den Christen von Damaskus hinführen. Und 3 Tage lang konnte er nicht sehen und er aß nicht und trank nicht. Eine Zwischenzeit. 3 Tage Zwischenzeit. Er könnte das Chaos in sich überdecken, er könnte sich ablenken, aber das macht er nicht. Im Gegenteil, er schafft freien Raum. Und 3 Tage lang konnte er nicht sehen und er aß nicht und trank nicht. Er füllt das nicht mit irgendwas. Er zieht sich zurück, er schirmt sich ab, er füllt sich nicht, wird hungrig, durstig, steht da mit leeren, offenen Händen vor Gott. Fasten, das ist ja eine gute Möglichkeit, wenn jemand auf der Suche ist, vor einer Entscheidung steht, sich vorzubereiten zum Hören auf Gott. Und er steht da mit leeren und offenen Händen vor Gott und wartet, bis das passiert, was die Stimme angekündigt hat. Aber steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Sein Teil hat er jetzt gemacht und jetzt wartet er. Und das, was passieren soll, passiert keineswegs gleich. Eine Zwischenzeit. Seine alten Gewissheiten liegen in Trümmern. Sein bisheriges Leben liegt in Trümmern. So fühlt es sich an, dass da fast überhaupt nichts übrig ist. Seine Pläne liegen in Scherben. Und damit ist er jetzt allein. Blind ist er. Blind. Er muss neu sehen lernen mit anderen Augen. Und das kann er noch nicht. Und neue Gewissheiten gibt es noch nicht. Die sind noch weit weg. Nur, dass dieser Jesus, mit dem er den Kampf angesagt hatte, dass der doch irgendwie auf die Seite Gottes gehört. Und dass er ihn trotzdem nicht vernichtet hat, sondern irgendetwas mit ihm vorhat. Alles andere ist offen. Er muss von Grund auf neu anfangen, neu denken, neu glauben. 3 Tage, so eine Wandlung braucht Zeit. Die geht nicht von heute auf morgen. Und Gott lässt ihm Zeit. 3 Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und auch die Nächte mit ihren Zweifeln, mit ihren Fragen, Wohin geht mein Weg? Wovon werde ich mich verabschieden müssen? Was wird mein neues Leben sein? Was werden meine neuen Ziele sein? Wer wird mit mir gehen? 3 Tage, wie von Karfreitag bis Ostermorgen. Gott lässt uns Zeit, wenn etwas Neues beginnt. Und meistens lesen wir ja diese Geschichte im Ganzen oder zählen sie im Ganzen. Und dann geht es auch gleich weiter. Und dann ist sie am Ende schon mal irgendwie rund und fertig. Und die 3 Tage füllen dann vielleicht 3 Sekunden im Erzählen oder 3 Minuten. Das mache ich heute mit Absicht nicht. So schnell ging das nicht mit ihm. Und in so einer Zeit kann die Zeit auch lange werden. So rund war das lange nicht, sondern erstmal war alles offen. War alles unklar. Was vorher war, das ist kaputt. Was gegolten hat. Seine feste Überzeugung. Und was an diese Stelle treten könnte, das ist noch nicht da. Vielleicht kann er sich auch gar nicht vorstellen, dass etwas an diese Stelle tritt. Das muss er aushalten. Und da ist niemand da, der ihm an diesen 3 Tagen schon mal die Apostelgeschichte vorliest. Die Fortsetzung, von der aus das dann verständlich wird und rund wird, die kennt er noch nicht. Der weiß überhaupt nicht, ob die kommt. So wie wir in unserem Leben, wenn es uns so geht, wenn wir so eine Zwischenzeiten erleben, da können wir auch nicht mal schnell ans Ende springen und von da aus schon mal alles schön sortiert und sinnvoll vor uns sehen. Wir sind nicht am Ende des Weges. Wir schweben nicht über dem Weg, sodass wir ihn im Ganzen sehen, so wie Gott das kann. Sondern wir gehen darauf und sehen vielleicht die nächsten paar Meter, wenn es gut geht. Manchmal sehen wir nicht mal die, wenn es neblig ist, dann sehen wir nur unsere Schuhspitzen. Die des Weges sind, so hatte er sie genannt, diese Menschen, deretwegen er sich auf den Weg gemacht hat. So haben sie sich selber genannt. Das war eine der ersten Bezeichnungen für die Jesus-Leute. Das Wort Christen gab es noch nicht, das kam erst später in Antiochien auf. Die des Weges sind. Und bat ihn um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er einige, die des Weges sind, finde, Männer und auch Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. Die des Weges sind. Wir haben das vorhin gesungen in dem Lied, gut, dass wir einander haben und auf einem Wege gehen. Dass wir Menschen sind, die auf einem Wege gehen. Und hier sitzen Frauen und Männer, die des Weges sind. Leben in der Nachfolge, das ist ja auch ein Mitgehen, ein Hinterhergehen auf einem Weg. Also das ist nicht ein Gedanke, ein solches Leben, den man denkt oder Sätze, die man sagt oder ein Standpunkt, den man einnimmt und dann da stehen bleibt. Das ist ein Weg, den man geht, den man immer weiter geht, der manchmal gefährlich sein kann, bei dem manchmal die Fortsetzung nicht sichtbar ist, der aber sicher zum Ziel führt. Ein Weg, den du gehst oder zu dem du eingeladen bist oder zu dem wir auf alle Fälle alle eingeladen sind, ihn weiterzugehen. Ihn zu betreten und ihn zu gehen und ihn weiterzugehen. Und ich möchte uns jetzt mal einladen, mal unseren Weg anzusehen, mal deinen Weg anzusehen. Wo hat der begonnen? Hat der überhaupt einen klaren Anfang? Oder ging das so allmählich los? Und irgendwann warst du drauf. Wie hat Gott dich zum ersten Mal in deinem Leben auf sich aufmerksam gemacht? Und auf welchem Wegabschnitt bist du jetzt? Sind da gerade Gewissheiten und klare Sicht, wie es weitergehen wird? Oder vielleicht auch so eine Zwischenzeit, wo alte Gewissheiten abhanden gekommen sind und das Neue noch nicht richtig sichtbar ist. Und vielleicht gibt es da auch so eine Verheißung, aber steh auf und geh, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Oder zumindest eine Hoffnung in diese Richtung. Und das kann dann dauern. Tage und Nächte. Aber gerade so war Gott mit Paulus am Arbeiten. Und vorher, als alles klar war, als er die Kontrolle über alles hatte, da war er auf dem falschen Dampfer. Lassen wir uns also ermutigen von dieser Geschichte. In solchen unklaren Zwischenzeiten ist Gott besonders am Wirken. Und es gibt keinen Menschen, der außerhalb von Gottes Reichweite wäre. Und Jesus steht zu seinen Leuten. Auch wenn er ihnen das nicht erspart, wenn er ihnen manchmal nicht erspart, dass Dinge ihr Leben über den Haufen werfen. Wie zum Beispiel die Verfolgung in Jerusalem. Er steht zu ihnen. Er identifiziert sich geradezu mit ihnen. Wenn die jemand verfolgt, dann fragt er, warum verfolgst du mich? Lassen wir uns also von dieser Geschichte einladen und ermutigen, Menschen des Weges zu werden, wieder zu werden, zu bleiben. Amen.